Hallo und herzlich willkommen zur. Wie viele Folge ist es eigentlich? Die 11. Ja. Ich glaube, mit. Wenn Herr Wolny noch zwischendurch kommt, ja. Ich glaube, Frau Mahlen war die 10.
Ja, eine unveröffentlichte Sache, wann kommt die? Ui. Da müssen wir gucken.
Ja. Also, es gibt noch eine Folge, da ist noch nicht entschieden, ob die überhaupt veröffentlicht wird.
Egal.
Ja, heute mit Alex und Jasper als Podcaster und als Gast heute anwesend Herr Pomplun. Und einmal Hallo sagen.
Hallo zusammen.
kurz einmal zur Aufklärung am Anfang. Wir hatten ja letztes Jahr mit Benny wegen der Schülerzeitung schon überlegt, dass wir mit Herr Pomplun ein Podcast oder Interview machen zum Nahostkonflikt mit ihm als Experten. Und nur zum Kontext von dieser Folge jetzt, von dieser Podcast-Folge. Hier würde es keinesfalls um den Nahostkonflikt gehen, sondern nur um Herr Pomplun als Person. Weil wir uns damals dagegen entschieden haben, dieses Interview oder diesen Podcast aufzunehmen. Und deswegen geht es heute halt nur um Herr Pomplun als Person und wie er zum MEG gekommen ist. Vielleicht deswegen am Anfang erstmal eine allgemeine Vorstellung. Vielleicht könnten Sie ja mal kurz erzählen, wie Sie aufgewachsen sind oder wie Sie dann, wie es in der Schule war. Und wie Sie dann durch Ihr Studium hingekommen sind. Also erstmal kurz und dann können wir da später noch genauer drauf eingehen.
Ja, das ist natürlich jetzt der ganz große Bogen direkt von Anfang. Ich dachte, jetzt kommt so eine Frage, erzählen Sie mal, wie Sie ans MEG gekommen sind. Aber wenn ich jetzt
das kommt gleich noch. Das
noch 30, 40 Jahre weiter zurück in die Vergangenheit gehen muss, dann ich bin eigentlich im Rheinland aufgewachsen, in Jülich. Das ist nicht allzu weit entfernt von hier. Mhm. Und habe da auch die ersten 19 Jahre meines Lebens verbracht, habe dann da noch Zivildienst gemacht nach der Schule, bin dann zum Studium nach Berlin gegangen, habe da viel studiert und irgendwann stellten sich dann auch Fragen nach der beruflichen Zukunft und der Familienplanung und dann führte das alles dazu, dass man auch irgendwann einen ehrbaren Beruf ergreifen muss und dann habe ich mich für das Lehramt entschieden. Und das hat mich dann übers Referendariat wieder ins Rheinland gebracht. Das habe ich dann in Leverkusen am Lise-Meitner-Gymnasium absolviert. Das war eine prima Schule mit einem tollen Kollegium auch. Und hier ans MEG bin ich dann erstmals Vertretungslehrer am Ende des Referendariats oder direkt nach dem Referendariat gekommen. Da war noch Herr Fiesel, der Schulleiter, und Herr Schulz war Konrektor. Und es war eine Stelle ausgeschrieben für einen Philosophielehrer mit einem bizarr geringen Stundendeputat von 5,5 Stunden. Damit könnt ihr jetzt vielleicht noch nicht so viel anfangen, aber so eine 100%-Stelle eines Lehrers entspricht 25,5 Stunden. Und das sind im Grunde genommen so 1,5 Kurse gewesen, die ich dann hier. Das waren 2 EF-Kurse, die ich dann hatte. Und dann bin ich gependelt zwischen dem Lise-Meitner-Gymnasium in Leverkusen. Und dann gab es 2 Tage in der Woche. Da bin ich dann für 1,5 Stunden hier hingefahren. Und da habe ich dann halt so ein paar Schüler kennengelernt, die jetzt vor 2 Jahren dann, glaube ich, Abi auch gemacht haben. Ich weiß es nicht mehr so richtig.
Also wann war das denn, als Sie hingefahren
sind? Ende 2018.
Und Sie gar nicht so lange her.
Nö, jetzt ist 5 Jahre bin ich
da. Da war jetzt Fiesel noch.
Ja, hat er gesagt.
Was? Genau.
Ich dachte, es wäre schon früher gegangen. Dann vielleicht mal die Frage, woher kam denn das Interesse an Philosophie und Geschichte?
Tja, woher kam das? Fang mal hintenrum an. Woher das Interesse für Philosophie? Ich habe mich nach dem Abitur irgendwann entschieden, dass ich studieren möchte und wusste, Geschichte finde ich super, finde ich interessant, hat mir in der Schule schon viel Spaß gemacht. Das soll es irgendwie werden. Und weil ich so einen Magisterstudiengang angefangen habe, beziehungsweise anfangen wollte, brauchte ich noch ein zweites Fach. Und dann musste ich überlegen, was wäre eine gute Ergänzung. Und dann habe ich auch, Philosophie passt ganz prima, weil man sich dann natürlich auch einfach mit den Gedankenwelten, den verschiedenen Epochen noch ein bisschen intensiver auseinandersetzen kann. Und dann muss ich, obwohl natürlich jetzt Philosophie eine meiner ganz großen Leidenschaften ist, war das am Anfang so eine Art historische Hilfswissenschaft im Studium für mich. Ne? Und das hat sich dann aber jetzt natürlich auch irgendwie so eingependelt, dass das dann einfach ein tolles Fach ist hier.
Ne? Hatten Sie denn auch schon Philo und Geschichte als LKs in der Schule? Oder
Nee, also Philosophie LK gab es bei uns, soweit ich mich erinnern kann, sowieso nicht. Da ist das MEG natürlich eine ganz grandiose Ausnahmeerscheinung. Ich weiß gar nicht, wie viele Schulen es mit Philosophie-Leistungskurs hier überhaupt in dem Raum gibt, aber so wahnsinnig viele sind das nicht.
Ich glaube, in der Q1 gibt es sogar zwei Philo-LKs, oder?
Echt?
Ich glaube, es gibt sogar zwei Philo-LKs, gerade in der jetzigen Q1, weil das so viele gewählt haben.
Wie war denn Ihre Studienzeit? Was sind da Ihre besten Erinnerungen, vielleicht die Tipps an uns, angehende Studierende?
Das sind jetzt ganz schön viele Fragen.
Ja. Sie haben ja an einer ziemlich guten Uni studiert, oder? In Berlin, an der
TU war ich, an der Technischen Universität. Ja, klar, es war, also Technische Universität klingt natürlich so, als könnte man da nur irgendwie Architektur, Ingenieurswissenschaft und Physik studieren. Aber die TU hat eigentlich, zumindest früher war es so, eine ganz große Fakultät 1 gehabt mit den ganzen Geisteswissenschaften. Es ist so ein bisschen aus der Historie entstanden. Die Alliierten haben nach dem Zweiten Weltkrieg da die Fakultät 1 als so eine Art Gewissen der Universität installiert, um zu verhindern, dass da wieder kriegswichtige Forschung betrieben wird. Und gerade das Historische Institut war so in den 70er Jahren, 60er, 70er, 80er Jahren, als Berlin noch geteilt war, hatte das einen ausgezeichneten Ruf, auch mit Leuten wie Reinhard Rürup oder so. Und da sind einfach ganz, ganz viele Leute auch von den anderen Unis dann in Berlin hingegangen, um da zu studieren. Das hat sich mittlerweile alles wieder so ein bisschen gewandelt. Die Uni hat ihre Fakultäten umstrukturiert, hat so große Zentren auch wieder abgestoßen. Da hat man ein gutes Frankreich-Zentrum an der TU oder das Zentrum für Antisemitismusforschung ist umstrukturiert worden. Also es gab da so ein paar Bereiche, die sind jetzt einfach mittlerweile längst nicht mehr so ausgebaut, so stark vertreten wie vor 10, 20 Jahren oder so noch. So, was war die Frage nochmal?
Die Studienzeit, wie Ihre Studienzeit war.
Schön war die. Also, ich bin von zu Hause nach dem Zivildienst ausgezogen, bin nach Berlin gezogen und das war so Anfang der 2000er Jahre. Da war zwar natürlich diese ganze Gentrifizierung in Berlin schon fortgeschritten, aber es gab durchaus in Friedrichshain auch noch unsanierte Häuser, es war alles noch ziemlich schrampelig und für Studenten eigentlich eine ganz tolle Zeit, da hinzugehen. Mein Bruder hat schon da gewohnt, weil der eben auch da studiert hat und insofern war ich nicht ganz alleine am Anfang da, aber es war einfach eine fantastische Zeit. Ich habe da gute Freunde kennengelernt, ich war da total frei im Grunde genommen in allem, was ich machen wollte und konnte. Und vielleicht hat das auch ein bisschen dazu verleitet, dass das Studium dann, ich sage mal jetzt nicht gerade in der Regelstudienzeit, absolviert worden ist.
Sie haben sich länger Zeit gelassen.
Ja, was heißt längere Zeit gelassen? Ich habe in Sachen intensiver auf den Grund gegangen, sagen wir es mal so.
Ah, aber super Sache.
Ja. Und er hat noch einen Tipp gefragt. Worüber ich mich heute tatsächlich noch ärgere, ist, dass ich kein Auslandssemester eingelegt habe.
Ah, ja.
Also das wäre auf jeden Fall ein Tipp, ein Ratschlag, wie auch immer, von so einem Lehrer, der irgendwas mal bereut aus seiner Studienzeit. Wenn ihr die Möglichkeit habt, geht ins Ausland. Denn so gut wie an der Uni organisiert euch das niemand mehr. Mhm. Und da ärgere ich mich jetzt im Grunde genommen noch drüber, dass ich das nicht gemacht habe.
Also haben wir noch ein Sabbatjahr vor
sich. Wo wären Sie denn gern hingegangen?
Irgendwohin nach Frankreich finde ich super. Also es müsste jetzt gar nicht so das Ende der Welt sein. Ich wäre auch einfach nach Paris gegangen oder finde ich schon super. Könnte natürlich auch ein Überseedepartement, ne? Das auch, aber ich weiß nicht, ob das so praktisch ist, da dann Französisch zu lernen. Mein Französisch ist überschaubar, rudimentär. Und wenn man dann da mit so einem kreolischen Akzent wiederkommt, dann, weiß ich nicht.
Ja, Sie meinen ja schon, Sie haben sich mit manchen Dingen intensiver beschäftigt. Wir als Schüler aus dem LK haben auch ein bisschen mal selber sind die Sachen auf den Grund gegangen und haben herausgefunden, Sie haben ja auch Doktorarbeit, wie sagt man, schicker? Da müssen Sie jetzt auf den Sprung helfen.
Ich habe die Frage nicht verstanden, sag nochmal.
Sie haben eine Doktorarbeit
geschrieben. Ja, genau.
Promoviert.
Promoviert, ja, genau. Das war das Wort, was Sie gesucht haben. Wie kam es denn dazu? Das ist ja nicht mal so eine Sache, die man eben so macht. Da muss man sich schon wirklich für entscheiden.
Ja, also direkt nach dem, wie gesagt, ich habe mit dem Magisterstudium angefangen, habe das absolviert und danach war für mich eigentlich klar, ich wollte auch promovieren, weil ich das einfach machen wollte. Ich wollte da so ein bisschen auch in der Forschung das mal ausprobieren, wie das ist. Meine Betreuer, die waren da super, bei denen hatte ich immer viele Veranstaltungen belegt und die haben mich auch so ein bisschen darin bestärkt, das zu tun. Und dann stand ich so ein bisschen vor der Frage, wie geht es jetzt halt weiter in die Richtung Forschung oder doch eher Richtung Lehramt, und habe das dann so ein bisschen zweigleisig gefahren. Also ich habe dann einerseits noch das Staatsexamen hinten dran gehängt, musste dann die ganze Fachdidaktik und Erziehungswissenschaften, pädagogische Psychologie, diese Schulpraktika musste ich einerseits noch nachholen, was mir bis dato gefehlt hatte, und andererseits habe ich halt mich um Stipendien beworben, um die Promotion auch so finanzieren zu können, und ja, dann ging es los mit der Themenfindung, bin dann in Archiven unterwegs gewesen, hauptsächlich in Süddeutschland, aber auch in Berlin natürlich viel, in anderen kleineren Städten noch. Ja, und dann hat man so zwei große Baustellen, Staatsexamen und auf der einen Seite und Dissertation auf der anderen Seite. Und das führt natürlich auch nochmal dazu, dass es vielleicht nicht der schnellste Weg ist, den man einschlägt. Mhm. Ne? Also,
ja, muss ja nicht sein.
Ja, muss nicht.
Ne? Gut Dingelweiler.
Genau, ja.
Okay, ja, super Sache. Ich denke, wir haben jetzt schon eine Menge über gestern geredet, oder, Jasper?
Gestern?
Also über die Vergangenheit.
Ach so.
Und ich würde einfach mal ans Heute fragen, oder?
Ja, vielleicht noch, also Sie haben ja schon gesagt, wie Sie zum MEG gekommen sind, deswegen können wir uns die Frage eigentlich sparen, durch diese Stellenanzeige halt. Wir hätten jetzt noch ein paar Fragen, die auch ein bisschen Hintergrundwissen von uns mit einbeziehen. Wir wissen ja schon, dass Sie Vegetarier sind.
Ja.
Oh, stimmt.
Ich oute mich als Vegetarier. Ja, stimmt.
Warum erstens und was ist dann Ihr Lieblingsessen? Hm.
Tja, warum bin ich Vegetarier? Also so den tatsächlichen Anlass, ne? Wir unterscheiden Anlass und Ursache. Ja. Bisschen eine Geschichtsdidaktik noch hinterher geschoben. Wie lange bin ich Vegetarier? Ich glaube so seit, was haben wir jetzt, 24, 25 Jahre so ungefähr. Also da hat das zumindest, habe ich aufgehört, Fleisch zu essen. Also bewusst. Ich habe bestimmt in den letzten 20 Jahren mal irgendwo reingebissen, wo auch irgendjemand Fleisch mit reingerührt hat. Oder
aber
so.
Das
will
das
ich nicht ausschließen. Ne? Aber ja, wie war das? Ich habe mal irgendwann, ich glaube, eine Doku gesehen, wie Leberwurst hergestellt wird als Jugendlicher. Und das war schon nicht schön zu sehen. Und ja, irgendwann kommt man halt auch so ein bisschen auf den Trichter, dass Tiere ja möglicherweise auch empfindsame Wesen sind. Und dann habe ich mich irgendwie dazu entschieden, halt kein Fleisch mehr zu essen. Tatsächlich muss ich gestehen, war ich aber ziemlich inkonsequent. Ich habe noch Fisch weiter gegessen. Also das hat dann auch nochmal 2 Jahre gedauert, bis mir dieser Widerspruch irgendwann auch selbst aufgeleuchtet ist. Und dann habe ich auch aufgehört, Fisch zu essen.
Ja, aber also 2 von 25 Jahren, das ist ja fast nichts mehr, das ist ein Katzensprung.
Ja, die meisten werden aber rückfällig, habe ich mal irgendwo gelesen.
Naja,
das kann gut sein.
Also ganz viel, was heißt ganz viele, vielleicht entscheidet man sich auch irgendwann wieder bewusst dafür, dass, oder ich weiß nicht was, nur Fische, die man selbst gefangen hat oder wie auch immer.
Naja.
Aber keine Ahnung. Ja, deswegen bin ich jetzt Vegetarier.
Interessant.
Ich vermisse es auch nicht wirklich. Also ich finde so gebratener Fisch, das riecht halt noch prima. Ne? Und, aber so Fleisch, da weiß ich nicht, habe ich gar kein Bedürfnis mehr nach.
Also meistens kommt ja der gute Geschmack von Fleisch ja auch durch die feine Marinade. Die kann man ja auch auf alles andere machen. Ja,
die Soße ist das Wichtigste. Genau. Hauptsache Soße.
Genau. Was ist denn Ihr Lieblingsessen?
Ich weiß es nicht so richtig. Vielleicht, ja, irgendwas mit Nudeln finde ich super. Ja.
Also so kulinarisch italienisch?
Ja, so mediterranes. Das finde ich, bin ich großer Oliven. Ich bin großer Fan von Oliven.
Das ist eine feine Sache.
Ja, also das sollte schon dabei sein.
Wir hatten letztens ja bei Frau Schattel-Tippe hatten wir was Exotischeres, also koreanisch, und jetzt.
Ja, aber.
Mediterran ist ein guter Ausgleich.
Ja.
Dann noch eine Frage: Wie genießen Sie denn Ihre Freizeit? Wenn Sie Freizeit überhaupt haben,
ja, abgesehen von der Schule. Welche Freizeit? die meiste Zeit, sobald ich, wie gesagt, nach Hause komme, muss ich halt versuchen, irgendwie noch ein paar Sachen zu erledigen. Und dann hole ich oder meine Frau irgendwie die Kinder Und dann ist erstmal Familie angesagt. Ne? Und jetzt ist natürlich, ist das ja irgendwie auch Freizeit, aber gleichzeitig bin ich da ja weiter auch in so einer Rolle. Ne? Muss dann ja die nächsten erziehen. Ja. Das ist nicht weniger aufregend, aber es ist natürlich ganz anders. Ne? Und Freizeit entsteht dann im Grunde genommen, wenn die Kinder ins Bett gegangen sind und wenn ich da nicht zu müde bin und vom Fernseher einschlafe, dann weiß ich nicht, könnte man noch was machen, aber ich glaube, das dauert noch ein bisschen, bis wieder richtig Freizeit in dem Freiheitsgrad, wie es mal noch ohne Kinder möglich war, möglich ist.
Also zur Klarstellung, Ihre Kinder sind ja noch ziemlich klein.
Ja, ja, die sind also zwischen 1 und 5 gerade.
Mhm. Das sind Energiebündel.
Ja, das sind, ich kann die ja mal vorbeibringen, alle drei auf einmal, und dann könnt ihr euch mal hier den Laden auseinandernehmen.
Ja, könnte man auch eine Special-Folge im Podcast machen, das wäre interessant. Das
waren da Einsichten. Pädagogisches Experiment.
Wir hatten auch gestern übrigens überlegt, bei Herr Wolny, dass wir mal vielleicht im Lopplop gerade mit irgendeinem Live-Podcast machen mit Publikum.
Das wäre schön. Wie auf dem roten Sofa, so eine Radiosendung.
Ja, ne? Mit den Sofas, und dann kann man das irgendwie organisieren. Ja, es ist halt das Ziel in den nächsten 2 Monaten, das haben wir gestern auch schon gesagt im Podcast, dass Benny und ich und wir halt, Alex mit eingeschlossen, dass wir halt noch, bis wir noch da sind, noch so viel wie möglich aufnehmen, damit man es halt noch ein bisschen weitergeben kann.
Wird es denn weitergegeben? Habt ihr schon Nachfolger?
Ja, ja.
Haben wir?
Ja, sind die schon in den Startlöchern?
Also auch für den Podcast weiß ich nicht so ganz, aber das können dann die SV weitermachen, die jetzige, aber für die Schülerzeitung haben wir ja schon seit Anfang an, weil da ist ja noch einer aus die Jule aus der 10. dabei.
Also eigentlich, ich gehe total gerne auf Konzerte zum Beispiel, aber das ist halt eher echt die Ausnahme mittlerweile, ne? Weil man dann ja immer gleich irgendwie auch am nächsten Tag, die Bestrafung folgt ja, am nächsten Morgen, ne, wenn man dann nicht aus dem Bett kommt, aber im Grunde genommen die Familie das gerne hätte, dass man aufsteht.
Ja. Was denn für Musik?
Ich mag total gern so Rock- und Soul-Musik, also sowas wie Led Zeppelin oder Jimi Hendrix oder Otis Redding, also das wären so meine Favoriten jetzt.
Und was war die beste Konzerterfahrung? Haben Sie da auch vielleicht eine?
Die beste Konzerterfahrung?
Irgendwann das dritte Auge vielleicht geöffnet.
Das dritte Auge, ja. Ich war mal in Berlin auf einem Bob Dylan-Konzert und dann ist mir anschließend ein Fuchs begegnet in der Stadt. Vielleicht war das diese spirituelle Erfahrung, nach der du jetzt fragst. Ich weiß es nicht.
Vielleicht nochmal zurück zu Ihren Kindern. Wir hatten noch eine Frage. Wie Sie sich so als Vater fühlen, fühlen Sie sich wohl in dieser Rolle und denken Sie vielleicht auch, ist Brühl ein guter Ort, um Kinder aufzuziehen?
Ich glaube, Brühl ist bestimmt ein toller Ort für Kinder. Ich komme ja selbst aus einer ähnlich großen Stadt, aus Jülich, und muss sagen, das hat schon ganz große Vorteile. Das ist toll, dass vieles fußläufig ist, dass nicht so wahnsinnig viel Verkehr ist. Ich meine, man hätte ja auch irgendwie überlegen können, in Berlin oder in Köln zu bleiben. Ne? Und wenn ich mir aber vorstelle, meine Kinder müssten irgendwie jeden Tag mit der U-Bahn, vielleicht irgendwann auch alleine unterwegs zu sein. Mhm. Also da finde ich das so zum Aufwachsen ist Kleinstadt, finde ich fantastisch, ist absolut optimal. Ich kann aber auch sehr gut verstehen, wenn ihr sagt, ne, das wird einem irgendwann zu eng, zu klein.
Ach nee, gar nicht unbedingt.
Und man will dann raus.
Nee, also Brühl ist wirklich das Optimum. Eigentlich, man hat hier ja alles und...
Ja.
Ich würde auch nicht gerne in Köln wohnen, wie mein Cousin zum Beispiel, der dann halt jeden Morgen mit der Bahn zur Schule fahren muss, eine halbe Stunde oder so.
Ja, das ist halt was
anderes. Man so 6 Minuten Fußweg ist dann schon entspannter.
Aber Brühl hat wirklich tolle Seiten. Also
ja, es gibt natürlich auch kulturelles Angebot hier. Ne? Das ist ja nicht so, dass das irgendwie ein verschlafenes Dörfchen wäre. Ne? Das federt das ja vielleicht so ein bisschen ab. Ja. Wie war das mit der Frage nach der Vaterrolle?
Ob Sie sich darin wohlfühlen mit so vielen
kleinen Jungs? Es ist super. Es ist halt so ein, es schwankt immer so zwischen Überforderung und totaler Erschöpfung und grenzenloser Begeisterung und Liebe. Ja. Ne? Also so ein ständiges Oszillieren zwischen Wahnsinn und dem Schönsten auf der Welt, was es gibt. Ne? Also das ist so ein, will jetzt das auch nicht so rosa-rot malen. Ne? Das ist nicht alles toll. Ich weiß nicht, wie viele tausend Windeln ich in meinem Leben schon gewechselt habe. Das ist ja auch einfach. Ne? Ich meine, das kann ich einfach überschlagen. So ein Kind braucht ja gerade in den ersten Jahren irgendwie 4 bis 6 Windeln pro Tag oder so. Ne? Und dann mal 3, mal 3, 4 Jahre, da kommt schon was zusammen. Ne? Also das hat halt ganz fantastische Seiten, aber jedes Mal, wenn man diesen Windelbeutel nach unten bringt, denkt man sich auch, oh.
Das ist die Probe. hier, wo wir gerade schon von Pflege und Hygiene reden, wie pflegen Sie denn Ihren Bart? Also für die Zuhörer, die jetzt kein visuelles Bild haben, wir sitzen ja vor einer prächtigen Bartpracht, die Jasper und mich ganz glatt rasiert hier ohne ihn. Völlig erstaunt. Wie sieht da eine Routine aus?
Ja, klar, nicht so oft rasieren, Jasper, dann wird das auch was. Im Unterricht
hast du. Zur Aufklärung, ich habe mich beim Punktespiel in der Motto, warum Unterricht rasiert. Das war
du relativ unspektakulär. Ich habe einen langen Haarschneider mit so einem Aufsatz für einen Bart und dann geht's los. Dann dauert das ein paar Minuten und dann werden am Ende noch so ein bisschen die Kanten geschnitten und schwuppdiwupps, fertig ist das Ganze.
Haben man auch einfach guten Bartwuchs, glaube ich, dass das funktioniert.
Haben Sie sich denn über die Zeit durch verschiedene Styles durchprobiert? Also gab es da vielleicht Inspiration von würdigen Bartträgern?
Ja, ich war natürlich, also große Vorbilder sind natürlich so wie Lemmy von Motorhead oder so, ne? Aber das ist natürlich unerreicht, ja, das muss man schon sagen. Und am Anfang war das auch noch kein Vollbart, sondern da hatte ich einfach so immer größer werdende Koteletten und die vereinigten sich dann irgendwann zu so einem Vollbart und so ist das dann halt irgendwie entstanden letztendlich. Aber ihr seht ja auch, ne, der ist mittlerweile grau geworden, ja, und da muss ja auch ein bisschen, also ergraut bin ich erst, als ich in den Schuldienst gegangen bin. Ja, vorher war das alles noch frisch. Ja. Aber ich habe jetzt nicht irgendwelche speziellen Bartpflegeprodukte. Okay. Ich trage auch nicht wie in der Untertan oder im Kaiserreich so eine Bartbinde des Nachts, wo er dann so Creme oder Fett in den Bart zwirbele, damit die Bartfrisur über Nacht nicht verwüstet wird.
Vielleicht könnte so ein Goatee auch interessant werden. Da müssen aber viel weg.
Ja. Ich wollte eben noch zwischendurch sagen, dann sind sie ja haben sie ja ganz viele Epochen durchgegangen, sind ja von Bismarck zu antiken Philosophen gegangen vom Bartwuchs her.
Ja, was ich noch nicht habe, ist so Wilhelm I. Ne? Also der hat ja so einen ganz dicken Backenbart im Grunde genommen gehabt. Ne? Oder wir hatten mal so ein Bild, erinnert euch vielleicht, der Großadmiral Tirpitz, der so eine Art W hat mit so zwei ganz prächtig langen Kegeln, die ihm da unter dem Kinn hängen. Also irgendwann wird es ja auch hinderlich. Ne? Spätestens wenn man das Essen nicht mehr in den Mund kriegt, muss man sich auch Gedanken machen, ob das alles noch so alltagstauglich ist.
Man will ja auch mit der Zeit gehen. Also ich denke, da müssen sie erstmal Großvater werden, damit das auch da rutscht dann, glaube ich, die ganze Mentalität mit.
Wir hätten noch eine Frage.
Bitte.
Das bezieht sich auf Ihren Vornamen. Sie haben ja einen Doppelvornamen, also mit Bindestrich, Jan Philipp. Ich weiß nicht genau, wie wir auf diese Frage gekommen sind.
Also kann das sein, wenn Sie morgens aufstehen, fühlt man sich manchmal mehr Jan oder manchmal mehr Philipp? Oder ist das immer so 100%?
Eigentlich 100% Jan Philipp. Kann ich relativ also deutlich sagen. Das hat auch was mit Gewöhnung zu tun. Ne? Ja, also, das stimmt. Klar, die Liste der albernen Spitznamen ist lang. Ne? Die werde ich jetzt auch hier nicht ausbreiten. Aber,
können Sie ein Beispiel nennen?
Zum Beispiel, Mutter eines guten Freundes hat mich mal Janni genannt. Ne? Aber das war dann halt auch so zu Schulzeiten. Mhm. Oder JP geisterte auch schon mal so durch die Gegend. Ne? Das ist natürlich, also das eine ist eher sympathisch, das andere ist eher so ein bisschen, weiß ich nicht, erstmal zeitgenössischer, ja. Ne? Vielleicht nicht mehr so 80er Jahre. Aber im Grunde genommen, weil mich meine Eltern Jan Philipp auch gerufen haben natürlich und dann gewöhnt man sich dran. Ich meine, muss einfach ausprobieren. Ne? Wenn ihr mir begegnet und dann von hinten ruft Jan oder Philipp oder Janni, na, dann drehe ich mich vielleicht nicht um, wenn wir gerade in Köln in der Innenstadt sind. Ne? Aber wenn wir, weiß ich nicht, zusammen Bergsteigen sind und hängen da in so einer Seilschaft nebeneinander und dann sagst du irgendwie, hey Jan, dann fühle ich mich wahrscheinlich schon angesprochen.
Hat Ihr Bruder dann auch einen doppelten Vornamen?
Nee, der heißt einfach nur Nikolas.
Hm. Ja, okay. Wir dachten, das wär so ein Trend gewesen bei Ihren
Eltern. Nee, das war, der ist noch ein Kind der 70er, ich bin eins. In den 80ern konnten sich meine Eltern schon Bindestrich leisten und dann musste der gleich haben.
Okay, ja, aber das mit der Gewöhnung, das ist eine große Sache bei mir. Wenn ich Alexander genannt werde, dann sind das entweder meine Eltern, eventuell sogar Sie, ich glaube, Sie nennen mich auch manchmal Alexander, oder Frau Strakholz.
Ah, ja.
Das sind die Ausnahmen.
Und dann weiß das ist bei deinen Eltern auch immer nur, wenn sie mit dir...
Ja, genau, jetzt wird es ernst.
Jetzt wird es ernst. Das sagt meinem Sohn auch nicht Leo, sondern Leonard. Genau. Habt ihr denn noch weitere Namen?
Nee,
ich heiße mit zweiten Namen Marc und mit dritten Namen Pierre. Pierre ist mein
der
Großvater.
Franzose halt.
Genau.
Ja, du hast französische Wurzeln, ne?
Und Marc... ganz unkreativ, aber also ich, wenn mich jemand Marc nennen würde, das
würdest du vermutlich auch nicht dich umdrehen.
Nee, ich glaube nicht. Nee. Aber das ist immer ganz praktisch zum Ausprobieren. Manchmal fühlt man sich ein bisschen mehr Marc.
Ja, ich wollte gerade fragen, wie fühlst du dich denn morgens? Eher so nach Marc oder nach Pierre oder nach Alex?
Es kommt drauf an, also was ganz interessant ist, ich habe gestern eine E-Mail bekommen vom französischen Konsulat in Frankfurt, dass sie mich daran erinnert haben, dass ich bald wählen darf.
Ah, ja, ja.
Und
darf
da,
oder muss? Wie ist denn das in Frankfurt?
Darf, zum Glück. Und da habe ich mich schon eher nach Pierre gefühlt. Dass das, war, das hat mich...
Monsieur.
Ja, genau.
Das hat eine französische Seite
gehört. Ich freue mich, dass ich hier aus dem Ausland...
Bonjour, Monsieur Dreger.
Für meine Volksgenossen. Oh, vielleicht ist das kein gutes Wort, Volksgenossen. Ja, aber an die Brüder.
Wir sind heute viel zu viele historische Bezüge im Podcast.
Du bist ja,
ich meine, passt ja auch zum.
Wir haben ja schon mit der Erbfeindschaft angefangen. Ne? Die Franzosen mussten lange als Prügelknaben für unseren Unterricht herhalten. Ne?
Ja, das ist eine Sache, die findet man immer wieder. Also ich habe das Gefühl, wir haben jetzt bestimmt 60 Jahre für die deutsch-französische Freundschaft gekämpft, aber das lässt irgendwie nach, habe ich das Gefühl. Also bei den manchen Freunden, da ist schon so eine gewisse, gar nicht Abneigung, aber so eine Schmäh, die findet sich
ja
immer wieder.
Ja, wirklich?
Ja,
müssen wir wohl alle öfters nach Frankreich fahren.
Ich weiß nicht, inwiefern das ironisch oder inwiefern das ernst
gemeint auch mit ist. Am schlimmsten ist es immer mit den Autos.
Also ich glaube, Franzosen machen genauso Witze über Deutsche wie
das
Deutsche über Franzosen oder
bestimmt,
sagen halt, ja, ist halt wieder typisch, ne, für die, also so ganz wird das nie weggehen, also das gehört ja auch zu so einem Verhältnis dazu, glaube ich, dass man sich auch so ein bisschen auf...
Ja, ich bin ganz großer Fan von Frankreich und ich würde immer sagen, auf jeden Fall, ich würde jedes Jahr hinfahren, am liebsten noch zweimal, einfach fantastisch.
Sehr viele schöne Ecken,
ja, das Meer, das Essen, alles toll.
Ja, ich denke, wir haben jetzt schon eine gute lange Zeit.
Wir haben weißt du, Punkte soweit durchgearbeitet.
Mathis, hast du Zeit?
30 Minuten.
Ja, sind wir gut dabei. Haben Sie vielleicht noch, wollen Sie uns unbedingt noch irgendwas sagen, bevor wir jetzt zum Schluss kommen? Oder vor unserem berühmten Abschlusszitat?
Ich hätte vielleicht noch eine Idee, was man anstatt des Abschlusszitats machen könnte bei Punkt.
Innovation ist toll.
Vielleicht vielleicht fällt Ihnen irgendein total unnötiger historischer Fakt ein, den man anstatt des Abschlusszitats nehmen könnte.
Ein unnötiger Fakt, ja. Vielleicht, ich muss nachdenken und die Denkpause, die schneide ich dann nachher raus und dann klingt das so, als käme das jetzt spontan.
Ja, in der Zeit können wir einfach brainstormen.
Ja, also, aber ja, was natürlich der Rat ist, ne, Wochenende noch schön hinsetzen und lernen für die Abiturprüfung. Ja,
auf jeden Fall.
Und natürlich wünsche ich euch da maximalen Erfolg. Ne?
Wir sind ja bestens vorbereitet.
Einmal, hoffe ich doch, müsst ihr euch noch zusammenreißen und alle klugen Gedanken zu Papier bringen. Und dann habt ihr es hinter euch. Ne? Mhm. Tja, ein unnützes historisches Wissen. Jetzt kommt die lange Pause.
Ich finde es faszinierend, das ist nicht sehr historisch, aber der Wortursprung von Helikopter, der besteht nicht aus der Helikopter, sondern von Helico, auf Latein oder Griechisch? Wissen Sie Latein oder Griechisch? Aber ich, auf jeden Fall Spirale, ich weiß jetzt nicht, also in meinen alten. Und Ptea wie beim Pterodactylus, das Fliegen, also das fliegende Spirale. Mhm.
Ansonsten. Mit dem Pterodactylus, ja. Wenn man Kinder hat, lernt man ganz viel über Dinosaurier. Deswegen weiß ich jetzt erstaunlicherweise gerade Bescheid, was du sagst.
Und ansonsten.
Ich werde auch nichts an. Ich habe mir das jetzt. Werden immer so
nur die relevanten Sachen angeguckt. Ja.
Nee, mir werden immer so auf YouTube Shorts solche Sachen vorgeschlagen. Mit so ganz unnötigen Social Wissen, aber ich merke mir das nie, weil das so. Das verfliegt immer wieder so.
Ja, ja, ja. Letztendlich bleibt ja das Wichtige. Ne?
Ah, nee, Moment, schon einmal Kram. Aber die Lücke im Gedächtnis öffnet sich.
Ich weiß nicht, ob es unnütz ist, vielleicht eher so ein kleines, wenn man im Mittelalter eine Urkunde unterzeichnet hat, ein Rechtsgeschäft eingegangen ist, dann gab es häufig Zeugen, die das bezeugen sollten, und damit die sich an das Ereignis besser erinnern konnten, wurden die noch geohrfeigt dabei. Denn dann erinnert man sich letztendlich besser daran.
Eine Traumaerinnerung.
Ja, ne, also wenn du möchtest, dass sich jemand gut dran erinnert, dann kann man das so unterstützen.
Das ist eine gute Schlussanekdote. Ja, das ist, dass jemand daran erinnert, wie eine Ohrfeige.
Hm? Ja, dann müssen wir uns jetzt eigentlich alle noch einen draufhauen.
Aber wenn der Podcast besser abgeschaltet ist, dann geht ihr die Post. Ja, ja. Dann vielleicht noch von uns, angesichts unseres letzten Schultages heute.
Ja, wir hatten viel Spaß am MEG, auf jeden Fall. War eine super Zeit, leider ist Benni jetzt nicht hier, dann könnten wir eine ganz schöne Dreierrunde nochmal machen. Ah, das können wir auch machen, so eine Abschlussfolge, wir drei einfach.
Oder mit Julia kann man ja auch noch dazu nehmen.
Aus genau.
Ja, aber an alle, die noch etwas Zeit hier haben, genießt es, weil danach kommt die Zeit, wo man nicht wirklich weiß, was man machen will, zuerst einmal. Und es ist, glaube ich, alles nicht mehr so entspannt wie hier am MEG mit tollen Lehrern.
Ja, auf jeden Fall. Also Oberstufe war auch super Sache. Hab mehr Angst vor der EF als vor der Q2.
Ja.
Da wird es manchmal nämlich ziemlich eng mit den Klausuren.
Das legt sich alles.
Das legt sich alles,
ja. Ja, ist bestimmt so eine Phase, ne? Zwischen Wehmut und Aufbruch, so ein bisschen. Ne? Das, ja.
Also ich glaube wirklich die 9. und EF so das anstrengendste, fand ich zumindest. Und die
Q1, in der 9 muss man den Sprung machen.
Da muss man den Sprung machen, dann in der EF muss man halt sich dran gewöhnen, wie das dann in der Oberstufe ist. Aber dann, also Q1 und Q2 finde ich jetzt eigentlich, das
wird
dann
die beste Zeit
überhaupt. Das wird dann alles, lockert sich dann alles.
Ja.
Ja.
Naja, dann jetzt als Philosophielehrer. Zur Freiheit verurteilt.
Ja. Wow, fantastisch.
Das ist
ja, erinnert euch dran.
Also verurteilt, frei zu sein.
So genau, wir sind alle verurteilt, frei zu sein. Hatten auch wieder einen Franzose entdeckt. Und dann
vielen würden Dank wir sagen, ja, vielen Dank für den Podcast.
Und vielen Dank für eure Einladung.
Vielen Dank an Mathis, an MK Veranstaltungstechnik für die Technik.
Vielen Dank für Benni auch, der
dass er organisiert hat, das Treffen.
Organisiert hat, dass er im Geiste mit uns ist.
Und wir beten für seinen Friseurtermin.
Ja, er soll mal ein Foto schicken.
Ja. Na gut, dann bis zur nächsten Folge. Ich weiß gerade noch nicht, welche Folge die nächste sein wird, aber wir haben ja auf dem Plan zum Beispiel noch Herr Koplin oder auch Herr Kaiser. Das werdet ihr dann schnellstmöglichst über Instagram erfahren. Und dann bis zum nächsten Mal.